herzlich willkommen. Schönen Nachmittag. Besonders willkommen heiße ich Dieter Sparrer aus Wien. Eigentlich ist der Dieter geboren in Zeltweg. Für mich als Sportler Zeltweg bekannt, Formel 1. Deswegen ist er aber nicht da, obwohl er als Sportler, als Tennisspieler auch schon Karriere gemacht hat, soweit ich seinen Büchern entnommen habe und das auch ein Thema bei ihm ist. Dieter Sparrer ist besonders hervorgetreten als Autor von kurzen Texten. Also er schreibt nicht die großen, dicken Romane, sondern er macht eher kurze Texte, aber vor allem sehr vielfältig in verschiedenen Medien, Radio, Bücher natürlich. Er gibt auch eine Zeitschrift heraus, eine Flugschrift, ganz was Spezielles und was Exklusives. Wenn Sie sich was Besonderes gönnen, nachher besorgt sich mal so eine Flugschrift. Nicht jedermann hat so etwas. Sein jüngstes Buch, und das ist eigentlich kurz vor Sprachsalz entstanden, und wie es der Teufel handelt, hätten wir beinahe keine Bücher da gehabt. Inzwischen haben wir sie da. Also wenn Sie nachher sich eins erwerben wollen, dann Büchertisch. Und er würde es gerne signieren, draußen am Signiertisch. Zu dem Buch hat schon Alex Kluy, Literaturkritiker im Standard und bei verschiedenen Zeitschriften, Folgendes geschrieben. Ein Buch, mit dem man lange Wanderungen in Gedanken unternehmen kann. Auch und erst recht durch Welt und Leben finden sich darin Kindheitserinnerungen, Tagebuchnotizen, Reisememorabelerinnerungen, Miniaturen, Blitzlichter, Funkenflüge. Ein Buch, mit dem man aber auch Halt machen kann, einen Stopp einlegen, ein Lob der Meditation. Wenn etwas besonders aufleuchtet, hinleuchtet, auffällt, aus der langweiligen Reihe fällt. Ich habe seine Bücher gelesen und habe da sehr eine Verbindung zur fernöstlichen Philosophie gefunden. Und du möchtest dir jetzt zum Schluss meine Einführung fragen, inwieweit für dich das wichtig ist als Mensch und beim Schreiben. Also Buddhismus, Zen, oder habe ich das falsch interpretiert, dass es nicht so bedeutend ist?
Nein, schon bedeutend. Richtig interpretiert, ja.
Also, und wie steht, oder ist das, kannst du dazu was sagen vielleicht?
Ja, ich bin vor, mittlerweile sind das über 20 Jahre her, dass ich meine damalige Lebensgefährtin für einen Workshop am Wochenende anmelden hätte sollen zum Thema Einführung in die Zen-Meditation. Und weil sie nicht in Wien war, nicht da war, und ich habe dann, dort angerufen, und der Karl Obermeier, der ein katholischer Pfarrer war damals, hat diese Einführung gemacht in diese Zen-Meditation, weil der das schon seit langem gemacht hat, und der hat mich damals gefragt, dass ich sie da anmelden wollte, warum ich das quasi, ob ich mich auch anmelde, und ich habe dann ja gesagt und bin dorthin gegangen, und es war dann so, dass ich dann 20 Jahre dorthin gegangen bin und meine Lebensgefährtin niemals dorthin gegangen ist. So hat es angefangen, und zusammengefasst würde ich sagen, dass Zen eine sehr undogmatische, gegen jegliche Form von Dogmatismus gerichtete, quasi auch umgerichtete, offene Haltung, eigentlich eine Haltung ist, eine Haltung dem Leben gegenüber, die sozusagen mit der größtmöglichen Offenheit einhergeht.
Also danke, und jetzt wünsche ich Ihnen eine spannende 35 Minuten mit Dieter Sparrer. Danke.
Danke. Ja, ich danke auch für die freundlichen einleitenden Worte und die Einladung, und freue mich auch, dass ich heute zum ersten Mal aus diesem Buch, ich zeige es nochmal durch die Gegend, aus diesem Buch vorlesen darf. Der stehende Fluss hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, wie Sie es gehört haben, war das Buch vor einer halben Stunde nicht da. Also wir haben so gut daran gearbeitet, dass der Verlag, dass alles fertig war, und als ich vor einer halben Stunde gefragt habe, wo die Bücher sind, war keines da. Eine halbe Stunde später sind jetzt alle da, und irgendwann werden wieder keine da sein. Und das hat ein bisschen, muss ich dazu sagen, wahrscheinlich mit dem Buch zu tun, mit dem Titel des Buches zu tun, mit der Wahrnehmung, die in diesem Buch auch ausgedrückt wird. Es besteht aus vielen kleinen Teilen, die sehr lose miteinander in Kontakt treten. Sie werden das, ich wünsche Ihnen etwas eine gute Unterhaltung. Und vorangestellt sind dem Buch zwei Zitate. Hören Sie mich eigentlich gut? Passt das so? Zwei Zitate. Das erste Zitat. Okay, das erste Zitat. Das erste Zitat ist von einem indischen Mystiker aus dem 15. Jahrhundert, der Kabir heißt, und das lautet: Das Bewusste und das Unbewusste, zwei Füße im selben Tanz. Und das zweite ist von der amerikanischen Avantgarde-Autorin Gertrude Stein und geht so: A child does not forget, but other things happen. Aus dem Tagebuch eines 14-Jährigen 1980. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass ich ein Träumer bin. Ich meine das so. Vor dem Einschlafen zum Beispiel denke ich immer nach, wie schön dieses oder jenes sein könnte und lebe schon fast in der Illusion, es sei wirklich so. Geisterbewegung. Eigentlich hatte ich nur ein paar Reste von dem Gras geraucht und mir überhaupt nichts dabei gedacht, aber plötzlich hatte ich, wie ich da so auf dem Parkettboden gelegen bin, einen Einfall. Ich begann mir vorzustellen, dass ich geisteskrank sei und dass alle das wüssten. Nur mir war das als einzigem nicht aufgefallen. Dabei konnte ich in alle möglichen Beziehungen sehen und stets ganz klar verstehen, wie es sich zugetragen haben mochte, dass diese Situation, in der ich mich befand, entstanden war. Der Höhepunkt freilich bestand darin, dass mein Körper zu leuchten anfing. Tatsächlich war ich von einem Moment auf den anderen hell erleuchtet. Der Körper leuchtete wie ein Lampion. Zugleich konnte ich meinen Geist nicht mehr beim Körper halten. Er hob einfach ab, so schwebte ich also über dem Körper oder mein Geist schwebte darüber. Ich bekam Panik und fing an, wie ein Irrer, um meine Biografie zu kämpfen. Ich meine, ich feitete um jeden einzelnen Freund, um jede Liebesgeschichte, die mir einfiel und die ich zu fassen versuchte, feitete um meine ganze erinnerbare Kindheit. Ich versuchte, den Geist darauf zu konzentrieren, wer ich war und was ich tat und was ich nicht alles schon getan hatte und was ich nicht alles gedacht und erlebt hatte. Allerdings gelang es mir kaum noch, Bedeutung in diese Geschehnisse zu bringen. Sie hatten ihre körperliche Überzeugungskraft vollständig verloren. Das bereitete mir am allermeisten Angst. Deshalb riss ich auch die Vorhänge vom Wohnzimmerfenster weg, atmete wie ein gehetztes und in die Enge getriebenes Tier, starrte mit aufgerissenen Augen in die Nacht hinaus und direkt in die Augen der Nachbarin vom Haus gegenüber. Ich meine, es war 2 Uhr in der Früh und die Nachbarin sah zum Fenster hinaus. Ihr Kopf wirkte riesig in dem winzigen Fensterrahmen der Dachbodenwohnung. Sie hatte extrem langes und dichtes Haar, ich konnte es nicht fassen. Die Nachbarin sah um 2 Uhr in der Früh zum Fenster hinaus und sah mich an. Ich meine, sie sah mich an, direkt in die Augen. Daraufhin wollte ich sofort dich anrufen. Ich brauchte deine Zeugenschaft, nämlich der zu sein, der ich immer gewesen war und den du immer schon gekannt hattest. Ich hatte auch schon zu wählen begonnen, aber ganz tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich dich nicht anzurufen brauchte, dass ich niemanden mehr anzurufen brauchte. Ich wusste, dass du diesen Anruf erwartest, weil auch du diese Situation erlebtest im selben Moment. Alles hätte ich dir erzählen können, aber du und die Nachbarin, ihr beide hättet dies längst gewusst. Alle hätten dies längst gewusst und mein Denken konnte nicht mehr zum Körper zurückkehren, konnte nicht mehr auf den Boden zurück. Die Gedanken flogen nur so dahin, stürzten mich in ausweglose Szenarien und Abgründe. Dabei konnte ich alles, was mir einfiel, mit allem, was mich ausmachte und was ich überhaupt zu denken imstande war, verbinden. Über Stunden hinweg ließ ich mein Leben in alle möglichen Richtungen fortsetzen oder zurückverfolgen. Was sehen Sie? Eine winzige Ein-Mann-Tankstelle in Farben, die es längst nicht mehr gibt. Daneben ein leeres Fußballfeld mit dazugehöriger Tribüne und ein Basketballplatz, eingefasst von hohem Gitter und wahrscheinlich von Geistern bespielt. Traum. Du sahst deine Jugendliebe langsam über ein Wellblechdach tanzen, Schülerinnen klatschten hinter einem Holzzaun, gleichmäßig. Irgendwo brannte ein Lagerfeuer, sie klatschten, gleichmäßig. Du konntest sie in den Zwischenräumen der Holzplanken sehen. Sie setzte sich an einem Tisch, auf dem in der Mitte ein Mikrofon stand, wie eine Schauspielerin, die sogleich mit ihrem Vortrag beginnen würde. Dabei trug sie überdimensionale, schwarze, viereckige 70er-Jahre-Sonnenbrillen, außerdem einen Ledermantel mit großem Stehkragen und doppelreihiger Knopfleiste, dazu Lackpumps von Miu Miu. Du bist aufgestanden, siehst zum Fenster hinaus. Eine mit Schnee und Eis bedeckte Straße, man hört ihr Lachen, ihr Keuchen, sie schreit, du erwischt mich nicht, niemals kriegst du mich, niemals mit 22. Du verfolgst sie, rennst ihr hinterher, sie wendet sich immer wieder um, lacht übers ganze Gesicht, sie ist gebündelte Lebenskraft und Freude, dann rutscht sie aus, der ganze Körper schwebt für einen Moment in der Luft, schwerelos, lautlos, als ob die Zeit für Momente im Flug stehen geblieben wäre. Schneefall, dann fällt sie auf die Straße, sie fällt auf die Straße, bleibt ausgestreckt liegen, Schneefall, die ganze Stille, Stille. Sie trägt jetzt einen dunkelbraunen, weichen Wollmantel, dazu schwarze, bis zu den Knien reichende Stiefel und eine orangene Mütze mit Ohrenschützern in der Art, wie sie die Polizistin Marge Gunderson im Film Fargo aufhat. Sie hat so wache und offene Augen, dass es fast schmerzhaft ist. Man hört, wie sie sagt, wovor hast du Angst? Du drehst die Jalousien zu, bleibst einen Moment lang so stehen in dieser Dunkelheit. Sie sagt, du bist ein Träumer. Während du Sandburgen baust, bricht um dich die Welt herum zusammen. Du sagst, auf deinem Territorium sind hunderte bewaffnete Gruppen aktiv und alle, die Lust haben, bombardieren das Staatsgebiet. Neigungen. Das halbe Leben lang in jedem Satz eine Tragödie, im darauffolgenden eine Sensation. Neigungen. Der verschneite Wald unserer Kindheit steht träumend unter dem Vordach und Ewigkeit küsst uns auf den Mund. Sie waren am Lago di Torre Argentina in einen der Busse gestiegen. Mila hatte diesen riesigen grünen Koffer bei sich, den sie wie einen Schlitten hinter sich herzog, während er die mit Büchern vollbepackte Tasche trug. Mehrmals hatte sie ihn angeblickt und seinen Namen geflüstert. Er hatte sie jedes Mal umarmt, weil er nichts zu sagen gewusst hatte. Am Bahnhof waren sie dann in einer Bar gesessen und hatten einen Cappuccino getrunken. Hin und wieder hatten sie sich angelächelt oder geküsst. Manchmal hatte sie seine Hand genommen und an ihre Wange gelegt. Sie hatten fast nichts mehr miteinander geredet. Er war müde und zerstreut gewesen und hatte eine Zigarette nach der anderen geraucht. Die Minuten waren wie in Zeitlupe vergangen, während sie auf den Abschied gewartet hatten. Eine halbe Stunde später stand er unter dem Vordach eines der vielen Bahnsteige und Mila lächelte ihn durch das Zugfenster hindurch an. Wiederholt wich er ihren Blick aus. Mittlerweile hat es stark zu regnen begonnen und obwohl der Bahnsteig überdacht war, hatte die Frau, die neben ihm stand, den Schirm aufgespannt. Eigentlich hätte der Zug längst abgefahren sein sollen, aber immer noch kamen Menschen angelaufen, Koffer hinter sich herziehend oder Plastiksäcke in Händen, verschwitzt und keuchend Männer und Frauen, die ihre Kinder vor sich hertrieben, manche aus voller Kehle schreiend, andere flehend, man möge doch warten. Aber die Schaffner, die sich jeweils am Anfang und am Ende des Zuges befanden, warteten wie selbstverständlich, bis alle eingestiegen waren. Als sich der Zug tatsächlich in Gang gesetzt hatte, nachdem das Abfahrtsignal ertönt war, kam noch ein dicker, kleiner Mann mit einem winzigen Hut am Kopf und einer Aktentasche, die er unter dem Arm geklemmt hatte, angelaufen, und selbst der durfte noch mitfahren. In diesem Moment verstand er, warum viele Züge, die aus Rom oder aus dem übrigen Italien kamen, so oft Verspätung hatten. Er lächelte, um die Zeit zu überbrücken. Er lächelte, weil er annahm, es würde von ihm erwartet. Er lächelte, weil ihm nichts anderes einfiel. Dann winkte er. Er winkte Mila zu. Es war dies keine Geste, die aus seinem Herzen kam. Sie drückte vielmehr die Trostlosigkeit aus, in die er gestürzt war. Mila fuhr in ein anderes Land, sie fuhr in ein anderes Leben, und er winkte ihr zu, bis er sie nicht mehr sehen konnte. Auch danach winkte er eine Zeit lang sinnlos weiter. Als er schließlich den Zug nicht mehr ausmachen konnte, ging er in eine Bar und trank einen Amaretto on the Rocks, dann noch einen. Er wusste nicht, wer er damals war. Er wusste auch nicht, was er damals gedacht hatte. Protection sangen Massive Attack. Es war schon gegen Abend, als ich ziemlich betrunken nach Hause kam. Zum Glück war Chang wach. Ich hätte es nicht ertragen, allein zu sein. Er saß in der Küche und sah fern. Ich machte uns beiden ein Bier auf und setzte mich dazu. Er sagte, dass Mila eine intelligente Frau sei. Ich nickte. Er sagte, dass ich sie besuchen solle. Ich nickte, holte den Whisky, den Miho übrig gelassen hatte, und goss uns zwei Gläser ein. Dann versanken wir beide in Schweigen. Ich stellte mir vor, das Leben, das ich bislang geführt hatte, aufzugeben, um mit Mila mehr zu leben. Ich stellte mir vor, ihre Sprache zu lernen. Auf dem Bildschirm erkannte ich aber plötzlich, als ob ich eben aus einem Traum aufgewacht wäre, Marcello Mastroianni, als einen von zwei Männern, die in einer italienischen Kleinstadt vor einem Denkmal des Guerillakämpfers Giuseppe Garibaldi standen. Mastroianni fragte den Jüngeren, wie spät es sei. Ich erinnere mich, dass er wollte, dass sein Sohn, als dieser stellte sich der Jüngere heraus, nach New York reiste, da dort das Leben rund um die Uhr verfügbar sei. Aber der Sohn wollte das nicht. Er wollte sein Leben in Italien. Zu Gian sagte ich, dies wäre ein Film, den man dann zeigte, wenn Marcello gestorben wäre. Ich sagte tatsächlich Marcello, als ob er mein Freund wäre. In gewissem Sinne war er es auch. Wie ich den Gazetten des nächsten Tages entnahm, war Marcello tatsächlich gestorben. Ich kaufte den Corriere della Sera und die Repubblica mehrere Tage lang und las alles, was über ihn geschrieben wurde. Manche Artikel machten mich weinen, so schön waren sie. Ein paar Tage später erhielt ich den ersten Brief von Mila. Daraufhin fast täglich welche. Manchmal sogar zwei an einem Tag. Ich rief sie an und sagte ihr, dass ich sie besuchen wolle. Sie erzählte, dass sie Deutsch lerne. Sie sagte, guten Tag, wie geht's? Ich sagte, danke, gut, und dir auch gut. Aber bald darauf las ich die Briefe nicht mehr oder überflog sie nur noch, warf verstohlene Blicke hinein. Wenn das Telefon läutete, hoffte ich, dass es für Chang war oder für Miho. Ich weiß nicht, wer ich damals war, noch was mich zu diesem Verhalten veranlasste. Ich weiß, dass ich mich ziellos herumtrieb und dass ich bei der Verabschiedung von Marcello anwesend war, unter Hunderten von Schaulustigen. Sie fand auf diesem wunderbaren Platz am Kapitol statt, den man über die Cordonata, jene Rampe, die nach den Plänen Michelangelos gebaut wurde und über die zu gehen ich über alles liebte, erreichte. Und ich dachte für mich, ja, so verabschiedet man sich von einem großen Künstler. Vom Band spielte man Ausschnitte der Filmmusik von Otto Emezzo. Auf der Tribüne saßen die Schauspieler, die gekommen waren, um Marcello die letzte Ehre zu erweisen. Allesamt trugen sie schwarze Sonnenbrillen. Der Bürgermeister von Rom sagte, siamo tristi, oggi. Als ich keine drei Wochen später aus dem Wiener Südbahnhof trat, hatte es minus 19 Grad und ein eisiger Wind blies mir entgegen. Ich trug eine schwarze Wollmütze, die ich mir vorsorglich in Rom gekauft hatte, und zwei Jacken übereinander. Am Wiedner Gürtel klatschten die Autos vorbei. Linker Hand zockelte die erste Straßenbahn daher. Es schien, als käme sie aus einem anderen Land. Jenseits meiner Zeit. Ich war so angewidert, dass ich nicht einstieg. Momentaufnahme. Land, Regen seit Stunden. Vielversprechend und dunkel. Zuwendung. Wie immer trug Alma keine Uhr. So lugte sie in Abständen auf die Armbanduhren ihrer Schülerinnen und Schüler. Deutsch als Fremdsprache, Anfängerkurs, wer bist du, woher kommst du? An diesem Tag war sie so in ihrem Element gewesen, dass sie nicht gemerkt hatte, dass der Unterricht längst zu Ende war. Doch niemand hatte sie durch Räuspern auf die Uhr zeigen oder was auch immer darauf aufmerksam gemacht. Bis ein etwa 30-jähriger, drahtiger Mann, der aus Israel kam und ganz hinten bei den Fenstern gleich neben der Eingangstür saß, sie mit einem Handzeichen, dem im US-Sport üblichen, mit Fingern geformten T für Timeout, zu verstehen gab, dass sie den Unterricht beenden möge. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits um eine Stunde überzogen gehabt. Am darauffolgenden Tag schenkte ihr der Mann aus Israel seine Armbanduhr. Selbstdarsteller. Don't give me a reason to love you. Mindcatcher. Apfelstrudel. Marillenballatschinke. Flash. Die Gypsy Kings sangen gerade Bamboleo, als die Frau, die in ihrem dunkelroten Kleid neben mir saß, sich an mich wandte. Ihre fremdländischen Worte kamen eigentümlich verstreut auf mich zu, sodass ich deren Sinn wohl kaum verstanden hätte, hätte sie mir nicht zugleich mit dem Daumen bedeutet, dass sie Feuer wolle. Daraufhin hörte ich mein Zippo eine langsame Explosion ausführen, in die mein Bewusstsein augenblicklich versank. Ihre Lippen waren riesengroß, bewegten sich wie zwei blutrote, überdimensionierte Wellen, während die Wimpern mir Wind zufächerten. Bis in meine Zehenspitzen und Haarwurzeln hinein durchmaß mich eine fremde Energie. Mir blieb fast die Luft weg. Jetzt blickte auch ich sie an und sagte plötzlich halblaut vor mich hin, ohne dass ich dies im Mindesten vorgehabt hatte: Was ist, gehen wir? Dabei war ich aufgestanden, dann aber für einen dieser ewigen Momente neben dem Barhocker stehen geblieben, hatte mich anschließend vom Tresen abgestoßen und mich unsicheren Schrittes auf den Weg gemacht. Von Schritt zu Schritt verschwanden immer mehr Geräusche, bis ich mich schließlich in einer Art Schlauch aus glasähnlichem Material wiederfand. Im Kopf begann ich die Schritte zu zählen, was ich häufig tue, wenn meine Unsicherheit überhand nimmt. Das Herz pulsierte heftig und da passierte es. In dieser absoluten Stille vernahm ich ein Quietschen. Aus den Augenwinkeln konnte ich sehen, wie die Frau ihren Barhocker mit einer eleganten Drehbewegung verließ und sich hinter mir einreihte. Mir war, als ob meine und ihre Bewegungen in unvergesslicher Langsamkeit und Lautlosigkeit synchron abliefen, sie gleichsam in Zeitlupe übereinander oder ineinander gingen. Außerdem meinte ich, ihren ganzen Körper auf einmal riechen zu können. Während sich ihre Fingernägel in meinen Rücken gruben, hauchten mir ihre Lippen 100-mal so viel Leben ein, sodass ich mich momentlang wie ein Ballon anfühlte, der jeden Augenblick zu zerplatzen drohte. Jede Faser meines Seins wollte sich ihr rückhaltlos hingeben. Obwohl ich, als ich auf meine Beine hinuntersah, unmissverständlich feststellen konnte, dass sie sich bewegten, hatte ich kaum das Gefühl, mich wirklich fortzubewegen. Einige Tage später verließ ich diese Situation, um mich in einer anderen wiederzufinden. Ich, aus einem Heißhunger heraus mit aufgeschundenen Knien. Geisterbewegung. Was immer du siehst, es entzieht sich dir. Was immer du denkst, es entzieht sich dir. Was auch immer du schreibst, es entzieht sich dir. Was immer du hörst, es entzieht sich dir. Was immer du tust, es entzieht sich dir. Woran auch immer du dich erinnerst, es entzieht sich dir. Wünsche. Walderdbeeren suchen und sie auf einen Sitz aufessen. Einen Fünfer in Mathematik schreiben und mit einem Trauergesicht durch die Gegend laufen. Mit einem Mädchen Hand in Hand Eis laufen, ohne etwas zu sagen zu haben. Bei heftigen Regen wie verrückt dahinradeln. Einen herrlich frisch gebrühten Filterkaffee trinken mit einem großen Stück Mondpotize am Morgen. Ein Butterbrot mit Riebisselmarmelade, ein Butterbrot mit Schnittlauch. Die jungen Erbsen mit der Schote zusammen essen. Wie ein Bild, das irgendwo darunter lag, sah ich plötzlich meinen Vater am Küchentisch sitzen. Als dieser sich mit den Fingern durch die schon stark ergrauten Haare fuhr, ihm danach einzelne weiße Strähnen ins Gesicht hingen. Die Mutter hatte die Hände von sich gestreckt und sich wie ein Mädchen im Kreis gedreht, um ihn anschließend zu umarmen. Sie hatte sich jung angefühlt und dabei gelächelt, als gäbe es keinen Morgen. Der selbst war so beiläufig inmitten der Küche gestanden, als wäre er gar nicht da gewesen. Die Gefährten. Geruch tropft von den Wänden. Die Stoffkatze mit nur einem Auge, abgewetzt am Sessel. Gänzlich unerwartet tauchte ein Arm vor mir auf. Eigentlich eine mit Stoff bezogene schwarze Schachtel, woraus fünf Finger schauten. Dann eine messingfarbene Türklinke. Im nächsten Moment starrte ich in einen Toilettenspiegel. Das Herz raste und wollte sogleich in Milliarden Einzelteile zerspringen. Aber ich biss die Lippen fest zusammen, versuchte mich zu konzentrieren und atmete einige Male tief durch. Wieder begann ich zu zählen. Ich zählte langsam bis drei. Dann ging die Tür auf. Und im Spiegel kam ein junger Mann in Designerklamotten und langen blonden Haaren schwungvoll näher. Als er bereits an mir vorbei war, hörte ich das Schließen der Tür und erst danach drangen Geräuschfetzen von draußen zu mir durch. Mechanisch rückte ich daraufhin meine Krawatte zurecht, inspizierte mein Hemd, fuhr mit den Fingern beider Hände durch die Haare, nickte, sodann unmerklich atmete, nochmals tief durch und verließ dann die Toilette. Dabei stieß ich die Tür dynamisch auf. Im geräumigen und schmuckvollen Barraum herrschte Lärm und Ausgelassenheit. Als ich bei der Theke angekommen war, musterte ich die Situation und registrierte einen alleinstehenden Singapur-Sling. Nachdem ich mich auf den dazugehörigen Barhocker gesetzt hatte, machte sich in mir das Gefühl breit, eben eine riesige Anstrengung erlebt zu haben. Zugleich wurde ich unheimlich müde. Eher routinemäßig sah ich mich deshalb unter den Gästen um. Und dabei fiel mir das Pärchen gegenüber auf. Vermutlich, weil die beiden zusammengehörten, aber offensichtlich jeder seinen eigenen Gedanken nachhing. Während der Mann stoisch geradeaus blickte und seine Zigarre rauchte, spähte die Frau unruhig umher. Manchmal trafen sich auch unsere Blicke und ich bildete mir ein, sie lächelte mir geheimnisvoll zu. Das war mir im Moment allerdings zu viel. Ich hatte keine Lust auf ein Abenteuer, nicht einmal in die Nähe eines solches wollte ich kommen. Und so winkte ich dem Barkeeper, bezahlte meine Drinks und machte mich auf den Weg. Während auf der Tanzfläche geradezu A Walk in the Park getanzt wurde. Erinnerung. Als ich klein war, waren wir öfters in Maria Weitschach. Das ist ein winziger Ort in Kärnten, zumeist an Kirtagen. Ich trug sogar ein Foto davon jahrelang bei mir, auf dem meine Mutter, die Großeltern, Susanne und ich zu sehen sind, die wir an einem großen hölzernen Wirtshaustisch sitzen. Ich schlecke ein Twinnie-Eis und habe eine Strickjacke an mit einem Zipfverschluss und einen großen Kragen. Susanne trägt ein rosafarbenes Shirt und hat lustige Stirnfransen. Vor ihr steht eine Limonadenflasche mit einem Strohhalm darin. Die Großmutter ist im Dirndl, hat die Haare aufgesteckt. Der Großvater steht beim Tisch. Seine Haare sind weiß-grau und er hat eine richtige Bürstenfrisur. Er trägt einen braunen Anzug und ein weißes Shirt. Meine Mutter hat auch eine Strickjacke an und darunter ein Blümchenkleid. Zu Zudem sieht man Teile der Befestigungsanlage. An sämtlichen Verkaufsständen baumeln die Lebkuchenherzen mit rosafarbenen Schleifen und von überall her kommt lautes Getröte winziger Kindertrompeten. Meine Mutter freute sich immer auf die Schaumrollen. Dann ist da noch jemand, ein Mann in einem langen Hubertusmantel, der eine Militärmütze aufhat und mit einem Taschenmesser kleine Stücke von einer Scheibe Brot herunterschneidet. Auf dem Tisch liegt eine Schachtel, auf der steht Aquamatic 50 und ein roter VW-Käfer ist zur Hälfte hinter dem Großvater zu sehen. Ich. Aber das Unveränderliche unter dem Wandelbaren, das sich selbst Offenbarende unter den Schlussfolgerungen, das bin auch ich. Während ich mit der Nachbarin spreche, drei Flaschen Weißgipfel in der rechten Hand, 2 Kilo Paradeiser in der anderen, Badeschlapfen an den Füßen. Mit der kurzen Hosen schaue ich aus wie der Dude aus der Big Lebowski. Derweil ein Hubschrauber im Kopf seine Runden dreht, irgendwo unter meinem Geschwätz. Ich musste an Irma denken. Irma saß da mit ihrem Maßband, saß da mit ihrer Nähmaschine, saß da mit den Stapeln von Magazinen in einer Auslage und arbeitete im Frühlingswind. Sah Irma in ihrem langen grauen Rock, hochgeschlossene Bluse mit Kreuzl am Hals, Stachelbeine. Erinnerung. Wieder begann er zu zählen. Er zählte langsam bis 3. 1, 2, 3. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.